Glück fällt nicht vom Himmel, aber manchmal ist es trotzdem zum Greifen nah. Das Buch der guten Wünsche von Marie Adams. Köln in den 50er Jahren. Wenn man Juliette eines garantiert nicht nachsagen konnte, dann war es Pessimismus. Jeden Mittwoch traf sie sich mit ihren beiden Freundinnen nachmittags im Café um die Ecke. Und egal wie groß der Kummer war, es gab nichts, was durch eine heiße Tasse Kaffee, ein leckeres Stück Punschtorte und das gemeinsame Gespräch nicht zumindest ein wenig besser wurde. Diesmal hatte es das Darmkränzchen schlimm erwischt. Die Gertrud hatte ihre Anstellung beim Konditor verloren und Hildas Verlobter war fest entschlossen, nach Kanada auszuwandern, woraufhin Hilda ihn allein ziehen ließ, weil sie dort vor Heimweh umkommen würde. Juliette hatte trotz all ihrer Nachforschungen noch immer nichts von ihrer großen Liebe gehört. Ob sie nicht wisse, wie viele Chopière es in der Nähe von Bagnon gäbe, hatte die unfreundliche Frau von der Telefonauskunft in den Hörer geraunzt und dann einfach aufgelegt. Aber Juliette glaubte fest an die Gesetze des Glücks und daran, dass sie ihren Chopière eines Tages wieder in die Arme schließen würde. Hatte er ihr damals dieses kleine Büchlein einer gewissen Marcel Auclair übers Glücklichsein etwa völlig umsonst geschenkt? Nein, das durfte einfach nicht sein. Chopière war von der Kraft guter Gedanken überzeugt, seit ihn eine innere Stimme ausgerechnet auf jene Brücke geführt hatte, auf der sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Wenn sie nun so sah, wie die Welt bei Kaffee und Kuchen mit ihren besten Freundinnen schon ganz anders aussah, dann musste sie ihm ein ums andere Mal recht geben. Ihre Gedanken waren die Baumeister ihres Glücks, egal wie weit es noch entfernt schien. Doch warum nur die eigene Welt verbessern, wo sie doch alle drei nach einer neuen Aufgabe suchten? Warum nicht selbst ein Café eröffnen? Eins, in dem jedem Gast noch ein klitzekleiner guter Wunsch hinterhergeschickt wurde, so still und heimlich wie das Lächeln eines Engels. So dauerte es auch nicht allzu lange, bis wie durch ein Wunder das behagliche Café Juliette eröffnete und niemand konnte sich erklären, wie es den drei wunderlichen Freundinnen gelang, dass jeder Gast das Café mit einem warmen Gefühl im Herzen verließ. Irgendwann berichtete sogar eine französische Zeitung von dem kleinen Ort, von dem ein unerklärlicher Trost ausging. Und Jean-Pierre las die Nachricht beim Morgencroissant, wusste sofort, um wen es sich handelte, und nahm dann den nächsten Zug in die Heimat jener Dame, mit der er damals zwar jede Menge Küsse, aber keine Adresse ausgetauscht hatte. Man braucht eigentlich nicht zu erwähnen, dass Juliette zwar außer sich vor Freude, aber eben kaum überrascht war, dass ihr geliebter Jean-Pierre zur Tür hereinkam. Sie hatte nie daran gezweifelt, ihn wiederzusehen. 9 Monate nach ihrer Hochzeitsnacht trat wieder ein großes Glück in ihr Leben. Sie tauften es auf den Namen Sophie. Juliette führte das Café weiter, Gertrud wurde wegen ihrer Prachttorten von einem großen Konditor abgeworben und Hilda folgte irgendwann dann doch ihrem Verlobten nach Kanada. Als Juliette und Chopière viele Jahre später zusammen in die Provence zogen, schloss das Café seine Pforten. Sophie erzählte ihren Kindern Nick und Julia immer wieder die Liebesgeschichte der Großeltern. Besonders die kleine Julia hörte mit großen Augen und Mucksmäuschen still zu und konnte gar nicht genug davon bekommen. Dass die Geschichte sich 2 Generationen später wiederholen würde, das konnte sie damals noch nicht ahnen. Kaum zu glauben, dass unser Café morgen schon 3 Jahre alt wird, dachte Julia, als sie den Alträucher verließ. Bernadette und Laura werden staunen, wenn ich ihnen zeige, was ich gefunden habe. Das Geschirr sieht aus, als hätte es die letzten Jahrzehnte im Dornröschenschlaf verbracht. Julia hielt das Paket fest an ihre Brust gedrückt. Hoffentlich regnet es sich heute aus, damit wir morgen auf der Terrasse sitzen können, dachte sie angesichts des Platzregens, der dafür sorgte, dass sich ein Meer an Regenschirmen um sie herum aufgespannt hatten. Tropfnass beschleunigte sie ihre Schritte, um den Bus zu erreichen, der gerade kam. Allerdings fuhr er wieder an, bevor Julia die Haltestelle erreichte. Jede andere hätte geschimpft, doch Julia sagte sich, dass sie im Wartehäuschen nun ihre Aufgabenliste für den nächsten Tag durchgehen konnte. Bevor es dazu kam, riss ein Hupen sie aus den Gedanken. Der Bus hielt neben ihr und die Tür öffnete sich. Bei dem Regen und mit dem schweren Paket kann ich sie doch nicht hier stehen lassen, sagte der Busfahrer. Danke, das ist lieb von Ihnen. Trotz des Feierabendverkehrs gab es noch ein paar freie Plätze, sodass sie sich dankbar setzte. An der nächsten Haltestelle stieg ein Obdachloser ein, den sie oft am Café vorbeigehen sah. Julia und ihre Kolleginnen, die zugleich ihre besten Freundinnen waren, ließen unterm Fenster immer eine Kiste mit Pfandflaschen stehen. Es hatte noch keinen einzigen Tag gegeben, an dem sie nicht mitgenommen wurden. Der Mann schaute sich um, 5 Tüten fest im Griff. Die Haare waren verfilzt und das Hemd hing halb aus der Hose, bevor er sich neben Julia auf den Sitz fallen ließ. Als Julia seinen Geruch bemerkte, versuchte sie nur noch durch den Mund zu atmen. Ein Mann, der ihnen gegenüber saß, stand auf und stellte sich vor den Eingang, obwohl die nächste Haltestelle noch weit entfernt war. Die Frau neben ihm folgte ihm wortlos. Julia blieb sitzen, obwohl der Oberschenkel des Obdachlosen in seiner dreckigen Jeans ihr Bein berührte. Es störte sie. Aber wie sollte der Mann sonst sitzen, wenn sein gesamter Besitz zwischen seinen Beinen stand? Und wer war sie, sich über 5 Minuten Gestank aufzuregen, während er sein Leben im Elend verbrachte? Wenn ich jetzt aufstehe, wird er das als weitere Demütigung empfinden, dachte sie. In der Kurve fiel eine seiner Tüten um, worauf ein paar Konserven herauskullerten. Sie hob 2 Linsensuppendosen auf und hielt sie ihm hin, während sie hoffte, dass er die Suppe überhaupt irgendwo aufwärmen konnte. Die Vorstellung, dass er das Essen kalt aus der Büchse löffelte, brach ihr das Herz. Er nahm sie mit schwarzen, vernarbten Fingern entgegen. »Danke, das ist lieb von Ihnen.« Genau das hatte sie zuvor dem Busfahrer geantwortet. »Alles, was wir denken, tun und aussprechen, kommt eben zu uns zurück«, fühlte sich Julia in ihrer Sicht auf das Leben bestätigt. »Gern geschehen.« Ob die Suppe jemals warm werden würde, stand in den Sternen. Aber Julia war es auf einmal noch wärmer ums Herz, als es ihr ohnehin schon war. Auch wenn Robert als Redakteur eines Lokalsblatts auf das Geld angewiesen war, das ihm die Texte über belanglose Ereignisse einbrachten, würde er selbst als erster sein Zeitungsabo kündigen. Wenn er denn eins hätte. Spätestens wenn alle Vertreter der Pre-Facebook-Zeit abgekratzt sind, wird kein Mensch mehr eine Tageszeitung kaufen. Aber ein Teil dieser Generation klammert sich beharrlich ans Leben, dachte Robert, als er durch die Eingangshalle des Seniorenheims abendrot lief. Der Namensgeber hatte selbst ihn noch an Zynismus übertroffen. In dem Heim stank es, und ihm stank es. Warum muss ich einen Mann interviewen, der nichts Besseres vollbracht hat, als die 100 zu knacken? Während Piet sich auf einer Kulturveranstaltung voller hübscher Germanistikstudentinnen vergnügt. Robert meckerte in die Gedanken vor sich hin. Er betrat die Cafeteria und überlegte, welcher der Kreise sein Interviewpartner sein könnte. Viel zu sagen hatte keiner von ihnen. Die meisten starrten mit leerem Blick auf ihr Gegenüber, falls dort ein Gegenüber saß, denn der Großteil der Tische waren nur mit einer Person besetzt. Hinter ihm waren Schritte auf den Linoleumboden zu hören. Er drehte sich um und grinste. Vielleicht lohnte es sich ja doch, runter zu werden, wenn Frauen wie diese ihm dann den Hintern abwischen. Der weiße Kittel war eindeutig zu eng für den Busen der Schwester. »Sind Sie der Herr Dorn von der Zeitung?« In ihrer Stimme schwang eine Ehrfurcht vor seinem Beruf mit, die seine eigene Verachtung noch steigerte. Als er ihr die Hand reichte, strich sie sich die blonde Mähne aus dem Gesicht und führte ihn zu einem Tisch, an dem ein Mann zusammengesackt im Rollstuhl saß. »Dann gehen wir jetzt zu unserem Geburtstagskind«, flötete sie Robert ins Ohr. »Herr Müller«, schrie sie fast, »das ist der Herr Dorn von der Zeitung. Der ist extra gekommen, um über Sie zu schreiben. Wird ja nicht alle Tage jemand 100.« »Ja, ist ja schon gut, Dörte. Ich bin nicht schwerhörig, noch dement«, knurrte der Greis und wies mit einem Zeigefinger, der aussah wie ein Ast aus einem Gruselwald, auf den freien Platz gegenüber. Robert setzte sich. »Darf ich den Herren einen Kaffee anbieten?« »Ein Schnaps wäre besser«, brummte der Juwelar. »Aber Herr Müller, Ihr Blutzucker, papalapapap, ich habe nicht vor, 110 zu werden.« Dörte verzog entsetzt die roten Lippen. »Herr Müller, das dürfen Sie nicht sagen. Sie müssen immer optimistisch bleiben.« »Optimistisch. Dann beantrage ich noch heute den Exitus.« »Vielleicht würde die Veranstaltung doch nicht so tröge werden, wie befürchtet«, dachte Robert, als er sein Diktiergerät und die Kamera auf den Tisch legte. »Darf ich? Nur damit ich nicht mitschreiben muss. Ich glaube, Sie haben einiges zu erzählen.« Ein Strahlen ging über das Gesicht des Alten, und Robert interpretierte das als Aufforderung, das Aufnahmegerät einzuschalten. »Herr Müller, wie ist es denn, den 100. Geburtstag zu feiern?« »Beschissen.« Dörte, die mit zwei Schnapsgläsern zurückkam, zog eine Augenbraue hoch. Sie raunte Robert zu, er solle das nicht persönlich nehmen. Dann fragte sie lauter, ob die Herren noch Wünschen hätte. Schließlich hatte sie eine halbe Stunde Dienstschluss und wieder leise zu Robert, dass sie noch nichts vorhabe an ihrem Feierabend, für den Fall, dass er noch Fragen habe. Natürlich würde er noch Fragen haben. Wenn Sie sich die Zeit dafür nehmen, dann lade ich Sie zu einem Abendessen ein, sagte er. Gerne. Bevor es zu verbindlich werden konnte, verschwand Dörte mit einem beschwingten Gang als zuvor. Kam eben nicht alle Tage ein junger, hübscher Mann wie Robert vorbei. Herr Müller, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, dass es kein tolles Gefühl ist, 100 Jahre alt zu werden. Kein tolles Gefühl? Schreiben Sie, was ich wirklich gesagt habe. Mich kann schließlich keiner mehr feuern oder rausschmeißen. Und wissen Sie was? Mit zusammengekniffenen Augen zeigte der alte Mann in die Richtung, in die Dörte verschwunden war. Das Leben war schon immer ungerecht zu mir. Solche Frauen konnte ich noch nicht mal haben, als ich so jung war wie Sie. Robert nahm sein Schnapsglas und trank es in einem Zug leer. Herr Müller, ich kann Sie beruhigen. Selbst wenn man Sie haben kann, irgendwann nerven Sie. Wahrscheinlich ist eine Frau nie so toll wie in der eigenen Fantasie. Dass er sich nicht mal in seiner Fantasie eine Frau vorstellen konnte, die ihn auf Dauer glücklich machen würde, behielt er für sich.